14 Runden sind gespielt in der Super League. Der Mohamed Camara hat ein neues Liebling und die ganze Welt weiss es. Die Grasshoppers werden vielleicht verkauft, wissen es aber selber nicht so genau. Die Spieler vom FC Zürich werden wieder zu Büzerbuben. Beim FC Basel wird der Held von der letzten Woche zum Büzerbub. Und zwei Todesfälle beschäftigen den Schweizer Fußball. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wenn ich finde. Rechts von mir steht Thomas Schifferle, der am meisten Goal gesehen hat am Wochenende, glaubst
du? Am meisten Goal und am meisten Fehler, oder umgekehrt?
Ja gut, ohne Fehler gibt es ja keine Goal.
Ja, es ist ein Fehlerspiel der Fußball, ich weiss es. Alles gut. Aber trotzdem sehr viel hanebücherne Fehler gesehen.
Du hast dich komplett in der Ostschweiz aufgehalten, oder? Zuerst hast du St. Gallen Winterthur geschaut und nachher GC gegen Stade Losanuschi.
Ganz genau.
Dann steht mir vis-à-vis der Dominik Wiemann. Dominik, zuerst einmal, wie viele Haaland-Trikots hast du aus Manchester mitgebracht?
Krass, das war alles schon vergeben.
Du bist einfach nicht schnell genug gewesen. Das ist unprofessionell.
Ja, ich nicht gedacht, dass man schon in die Pause muss schauen.
Aber man könnte das Problem so locker lösen. Man geht einfach im Fanshop und kauft sich ein Haaland-Liebling.
Ja, aber das ist halt nicht das Gleiche. Ja, ich hab, also der Camara ist ja ziemlich durchgenudelt worden, weil er in der Pause einem Erling hinterher gerannt ist. Ich finde es komplett unprofessionell. Eigentlich hat er schon im Kabinengang, oder während sie auf den Match warten, hat er schon das Trikot können wechseln.
Ja, das wäre etwas Neues gewesen, oder? Also, das hat man noch nie gesehen.
Und in Basel, in der Denkerzelle, brummt nicht der Oliver Gut, sondern die Lüftung. Aber Oli, mir hat gestern zu oben nicht auch ein Olivier einfach geschrieben, was du genau meinst mit Sheriff Tiraspol und so. Aber wir haben sie ja dann noch können ändern. Du hast eine leichte Tobol, Sheriff, Kostanei, Tiraspol, Schwäche offenbart in deinem Text nach dem Servet-Spiel.
Das ist korrekt. Ja, ich bin verwirrt gewesen. Ich wusste, das ist eine Mannschaft, was er weggeschlagen hat, wo der FCB schon mal im Europacup gespielt hat, und ha dann gemeint, Sheriff Tiraspol sei zum zweiten Mal zum Zug im Juli. Ist aber nicht der Fall gewesen, ist Tobol Kostanei gewesen. Es ist dann noch einigermaßen zeitig korrigiert worden von dir und im Büro und überall.
Aber ich finde es noch spannend, dass Leute dir schreiben und nicht Oli seine Fehler zu korrigieren.
Die getrauen sich nicht, um Oli anzuleiten.
Auf jeden Fall danke schön, Florian, an dieser Stelle.
Nein, um Olivier musst du danken.
Und um Olivier, ja.
Genau. Also, gehen wir steigen ein. Ich drücke mal aufs Knöpfchen, ich weiss gar nicht, was kommt.
Ja, we don't know what happened, but it's all in the process, you know. We have to do more and more and more and more every time. So, guess what happened. Yeah, we believe until the end, it's a 90-minute game or 90-minute loss. So, doesn't matter if they score in the first minute or first second, but all we have to do is to push until the end. And this is what we did today, and we won 5-2.
Das war nicht der Paulo Sousa, sondern der Francis Momo nach seinen 3 Goal für die Grasshoppers gegen Stade Losanuschi. Thomas, ist dir auch so gegangen? Du hast eigentlich gewusst, was passiert ist. Also er sagt, eigentlich weiss er nicht, was passiert ist, aber es ist halt der Prozess, der geht immer weiter. Und ob man jetzt in der ersten Sekunde ein Goal bekommt oder in der letzten Minute, ist ja wurscht. Wenn man zwischendurch 5 schießt, ist ja alles gut.
Alles gut, und wenn es da Losanuschi so Hilfestellungen leistet wie gestern, dann ist alles noch viel besser für GC. GC hat miserabel angefangen, absolut korrekt 0-1. Noch überraschenderweise ein Abwehrfehler von GC. Und dann leitet dann Stade Losanuschi also schon mit einem sehr abstrusen Abwehrverhalten an. Und darum kommt GC zu dem Sieg. Also das tut GC natürlich selbstverständlich in der Seele gut. Aber es wäre wahrscheinlich möglicherweise gut beraten, das nicht so zu überschätzen, weil Losanuschi so, also ja, sehr mageren Eindruck hinterlassen hat. Und ich kann eigentlich mehr erwarten gehabt, aber man sieht, das Pulver ist, glaube ich, verschossen, seit sie in Basel mal 3-0 gewonnen haben.
Vielleicht sind sie ein bisschen überheblich geworden dort. Nein, mir hat es ein Veto, als ich gesehen habe, zuerst habe ich mich gefreut, weil Giovanni Bamba sein erstes Super League-Goal geschossen hat. Der Giovanni Bamba ist mir das erste Mal aufgefallen. Also, es ist ja einfach, dass er ihm auffällt, weil er ist 2 Meter gross und hat Türsteherqualitäten und spielt als Sechser. Das ist so ein bisschen atypisch. Ich glaube, es war ein Köpfspiel oder irgendwie. Oder ist es das erste Challenge League-Spiel vom portugiesischen, unvergessbaren portugiesischen GC-Trainer damals?
Du meinst den Pereira?
Ja, genau, unten in Lausanne. Da haben sie sogar noch in ihrem Stadion nach dem Erfinder von der Korruption im professionellen Sport benannten Samaranch-Stadion gespielt. Und der Bamba ist mir einfach sofort aufgefallen, weil er halt so gross ist und irgendwie, der ist irgendwie ein lustiger Spieler. Und das hat mich so gefreut, jetzt schießt er das Goal. Und nachher muss man dann sagen, ist er dann schon an den nächsten beiden GC-Goal maßgeblich mit Fehlpass beteiligt?
Es war ein Bewerbungsschreiben, liebe Leute, ich will einen Vertrag bei GC haben. Ich habe doch so schöne Pässe spielen im freien Raum.
Oder bei Winterthur, oder?
Erst nicht bei Winterthur wieder reinpassen.
Gut, dort haben wir schon den Janik Schmid, das lange.
GC ist ja, du hast geschrieben, Los Angeles, Investorengruppe, soll interessiert sein, vielleicht hat man sogar schon erste Unterschriften geleistet. Der Ahmed Schäfer, den du ins Spiel gebracht hast, ist ein Schweizer Investor, der so eine Fußballgrüppli hat. Mal ist ein dänischer Club dabei, zwei Wochen später wieder nicht, dann ist irgendein österreichischer Club dabei, vor allem ist in Frankreich, weil das Team hat auch in die Ligue 1 geführt.
Clermont Foot.
Genau. Er hat aber gefunden, er sei da nicht dabei, oder?
Er sei nicht dabei, genau. Aber er ist auch nicht als Investor dabei, sondern es haltet sich nach wie vor, auch wenn es massiv dementiert, es haltet sich halt nach wie vor das Gerücht, dass er, dass wenn es dann mal so weit ist und der Vertrag abgeschlossen ist mit Los Angeles FC, dass dann dort gleich nochmal etwas geht.
Ja, und beim FC Biel ist er ja auch noch, oder?
Genau.
Beim FC Biel.
Okay. Ja.
Ja. Ja, klar, natürlich.
Ja, es ist ein Luxusprojekt.
Also wie Bieler würde ich sagen, aus der schönsten Stadt der Schweiz. Aber ich bin kein Bieler. Aber
nein, ich kenne eine Bielerin, die das vehement behauptet. Ja,
ja, der Chef sagt, er könne Biel ja nicht aufgeben wegen GC.
Ja gut, das muss er nicht sein. Ja nicht, das ist ja nicht beide schon in der Champions League, nein, dass das eine müsste zurückziehen. Also passiert dort etwas? Weil am Freitag war schon dann auch noch eine Medienrunde, wo du leider wegen Zugausfall ausgelöscht, aber so, das, was ich darüber gelesen habe, sehr viel ist eigentlich dabei nicht rausgekommen. Also, dass man gesagt hat, ja, ob wir jetzt verkauft werden oder nicht, das interessiert uns auf dem Campus nicht, das muss man in China entscheiden.
Genau, genau. Nein, aber die Zugfahrt hat sich insofern gelohnt, als im Abteil nebendran der SVP-Held Rutz gehockt ist und mit der GLP-Politikerin Diana Angelina Moser und sie einträchtig dort gesessen sind und pläudert haben und zufrieden telefoniert haben. Und ja, man hätte nicht können meinen, dass sie sich um einen Ständeratssitz aus dem Kanton Zürich bewerben. Also das hat sich immerhin, die Zugfahrt ist also sehr aufschlussreich gewesen.
Also das heisst Stimmfreigob.
Die absolute Stimmfreigob.
Die dritte Halbzeit beschließt im Ständerat Stimmfreigob.
Ja, nein, aber es ist die Runde, die angesagt war bei GC, die ist... Das ist klar, es war schon bei der Einladung, es gäbe nichts Neues anzukünden. Und ich glaube, die dort gesessen sind, sind dann die Letzten, die mal informiert werden. Also Matt Jackson weiss sicher, was er zumindest tut er mal so, also nichts weiss. Ja, man geht davon aus, dass das Geschäft bis Ende Jahr sollte abgeschlossen sein. Also das ist zumindest die Hoffnung bei GC.
Aber ich meine, es hat mal wieder gezeigt, was das für ein Konstrukt ist. Er hat ja wirklich von den chinesischen Besitzern, er hat, glaube ich, echt von China geredet, oder? Also ich meine, so ungefähr. Und das zeigt einfach mal, wie nahe das die beieinander sind. Also ich habe schon wirklich schmunzeln.
Aber vielleicht ist das, was wenigstens halbwegs irgendwie funktioniert, wenn du ausländische Besitzer hast, dass die einfach möglichst weit weg sind, dass die gar nicht so viel Einfluss nehmen direkt. Also, ich meine, logisch, GC wird jetzt nicht Meister, aber ich finde gleich so auf tiefem Niveau, irgendwie die letzten paar Saisons so eine Stabilität haben sie irgendwie gleich, weil sie irgendwie will losgelöst funktionieren und sagen, es interessiert uns alles gar nicht.
Also Oli, lass, jetzt bin ich unanständig, jetzt muss ich dazwischen grätschen.
Ja, das hoffentlich.
du sagst, es ist einfach der Gegenentwurf zu dem, was in Basel ist, ist alles besser.
Quasi.
Und ich weiss nicht, wo du die Stabilität bei GC gesehen hast.
Ja, die Frage ist, was erwartest du von dieser Mannschaft, oder? Erwartest du viel mehr, als sie zeigt?
Ich erwarte nicht wahnsinnig viel von ihnen, aber ich sehe einfach nicht die Stabilität in der Führung, außer dass sie die Rechnungen zahlen. Aber sonst, ich meine, der GZ trampelt an Ort, also auf ganz erschreckendem, in ganz erschreckendem Mass. Also das ist die... Was sind jetzt das? Muss ich schnell rechnen, dass ich kann... dreieinhalb Jahre, die sie jetzt sind. Ja, also einen maximalen Erfolg kann man das nicht nennen. Also man könnte es vergleichen mit dem FCB.
Ich rede auch nicht von einer Clubstabilität, aber so von einer eben auf tiefem Niveau Resultatstabilität. Also ich habe das Gefühl, so wie die Saison bis jetzt läuft, werden die wieder nicht müssen, irgendwie am Schluss bis zum letzten Tag um Klassenerhalt kämpfen. Vielleicht täusche ich mich da auch. Und vielleicht kann man im Moment nicht viel mehr erwarten, wenn du eigene, also wenn du Besitzer aus Zürich hättest, mit Herzblut etc. Natürlich liegt da etwas brach. Aber wenn es ausländische Besitzer sind, bist du vielleicht froh, wenn die nicht irgendwie mehr reinfunken, als das passiert.
Also ich habe jetzt natürlich schnell in dieser Zeit nur Transfers, vielleicht habe ich mir erzählt, aber ich bin irgendwie bei 15 ohne U21 Spieler. Das ist natürlich in Basel gilt das als absolut
stabil. Das ist wenig.
Praktisch null Bewegung, oder?
Also Zu- und Abgänge sind das?
Nein, das sind jetzt nur Zugänge, die ich zähle.
Ah, der hat aber der FCB ohne U21 Spieler im Fall gar nicht mehr.
Also nur das zur Stabilität. Aber so einen Bruno Berner jetzt vor einem Nationalmannschaftspäuseli, es kann einem Schlimmeres passieren, als dass der Francis Movomo, der aus einer längeren Knieverletzung kommt, 3 Goal schießt und mal ein bisschen Selbstvertrauen tankt hat. Weil bis jetzt haben wir nicht das Gefühl gehabt, dass im Sturm wahnsinnig viel passiert dort vorne.
Das kann man so zusammenfassen. Und der Giorgio Contini, der auch noch Trainer war, hat immer geredet von dem Momo wie der Fehli. Weil er halt einfach auch lange verletzt war und immer wieder der Momo. Und du hast gestern schon gesehen, jetzt beispielsweise gerade beim zweiten Goal, das war der Hechtköpfler, die Flanke von links, was der für eine Wucht hat. Also wie der einfach den Verteidiger ignoriert. Auch beim dritten Goal, am 5-1, siehst du, dass der Kraft hat. Du siehst auch beim 1-1, dass er Übersicht hat allein vor dem Goal. Und, also der hat etwas. Also das sagen ja alle immer, die mit dem zu tun haben, dass der etwas hat. Jetzt müsste er einfach mal noch das Knie ein bisschen heben. Dann könnte die GC sicher mal auf die Uhr davon profitieren.
Also deine Beschreibung hat jetzt schon fast nach Haaland getönt.
Also. Ja, nicht ganz. Also einfach auf bescheidenem Niveau würde ich jetzt mal den Oli einwenden. Also,
der Niederhasli Haaland.
Letztes hat mir jemand geschrieben, ich soll doch endlich mal aufhören, in jedem Text, wenn ich über GC schreibe, käme immer das Wort Niederhasli vor. Ich weiss jetzt zwar nicht, was falsch ist, wenn man das schreibt, GC Niederhasli, es ist halt einfach so. Und jetzt kommst du wieder und jetzt wühlst du wieder in Wunden.
Es tut mir leid, aber ich habe probiert, das Positive hineinzubringen mit dem Momo. Nein, das ist mir aufgefallen. Er hat ausgesehen wie ein sehr, sehr vernünftiger Superleague-Stürmer. Und jedes Team in dieser Liga, das einen sehr vernünftigen Stürmer hat, hat es im Schnitt einfacher.
Das kann man so zusammenfassen, ja.
Gut, dann gehen wir doch weiter.
Ja, es ist schwierig zu akzeptieren, diese 4-1. Warum? Ich habe gesehen, die Mannschaft für die vorher die rote Karte. Er will, er kämpft, aber er spielt auch Fußball. Ich probiere zu spielen Fußball. Ich habe gesehen, eine andere Mannschaft haben die ersten 2 Spiele und sie wollen den Plan machen. Funktioniert. Ja, ich habe gesehen, Qualität auch. Aber ja, nachher diese rote Karte war ein bisschen schwierig. Ist klar, in diesem Moment, wir brauchen nicht eine rote Karte, wir brauchen nicht spielen für mehr als eine Stunde, 10 gegen 11 gegen Servet.
Das war Fabio Celestini nach dem 1-4 von seinem FC Basel gegen das Team der Stunde, Servet, der gewinnt und gewinnt und gewinnt. Der Talon Chaka schießt ein Goal, wo man immer gewusst hat, dass er es in sich hat. Dribbelt mal schnell durch 5 durch, dann schießt er den Ball eigentlich durch den Goalie, hat man das Gefühl. Also eigentlich kann der Ball gar nicht ins Goal gehen, aber der Platz und der Servet-Goalie zusammen machen es möglich und dann reicht es ihn halt trotzdem nicht. Oli, du hast gesagt, eigentlich Knackpunkt ist schon weit vorher gewesen, die rote Karte. Von dem jungen Mann, wo man nie weiss, heisst er Sigua oder Sigua?
Ja, wir sagen Sigua, aber ganz sicher bin ich auch nicht, wir müssten mal fragen. Ja, ich komme zu dem Schluss, einmal ganz sicher, gegen den Gegner, der im Moment einfach formstark ist, der gemäß Statistik am formstärksten überhaupt ist in dieser Liga. Dann noch in Genf, macht es sicher in der Tendenz auch nicht einfacher. Da kannst du als FC Basel, so wie du im Moment daherkommst, ich meine, dürfen dann nicht vergessen, die 4 Niederlagen vor dem pseudo-erlösenden Sieg gegen Iverdon. Die sind genauso Tatsache wie der letzte Tabellenplatz nach wie vor Tatsache ist. Also, dann so lange in Unterzahl, da kannst du gut ins Spiel starten, da kannst du eigentlich auch bis zum 1-1 kurz vor dem Pausenpfiff eine gute, gemessen an den Umständen, eine gute erste Halbzeit zeigen. Aber da fehlt dir die Substanz oder hat der Gegner dann auf die Länge raus, glaube ich, zu viel Substanz. Auch wenn man natürlich noch über den Steg von jedem Gegentor, über Fehler von einem Dominik Schmid beim 1-1, auch beim 2-1 und 3-1 ist er mitbeteiligt, diskutieren. Es ist keine Überraschung gewesen. Also, ich glaube, es hat wenige, die nach 18 Minuten und dieser Rot das Gefühl haben, mal schauen, der FCB, vielleicht gewinnt er ja gleich. Sondern man hat auch erwartet, dass am Schluss in einer Niederlage wird münden. Ob es dann ein 1-4 hätte müssen sein. Ich habe so das Gefühl, von den Leistungen her, 1-3 hat das auch gespiegelt, aber das ist am Schluss Makulatur.
Schreibst du eigentlich immer noch vom Nationalspieler Schmid?
Nein, das mache ich nicht mehr.
Ja, sieht dreimal nicht gut aus. Wobei man jetzt auch muss sagen, zum Beispiel beim 3-1, der Ballverlust, Xhaka lang und nachher die Defensivbewegung von diesen beiden, vor allem vom Xhaka, dann ist dann auch nicht...
Ist auch nicht gut.
Ist auch
nein,
nicht
natürlich.
So wahnsinnig gut.
Du, vielleicht fehlt dann hinten raus auch ein Stück wie Kraft, oder? Aber ich sage... Eben, man kann sie nicht loben für den Auftritt. Ich würde aber so wie gehen, wir haben heute die Frage noch gestellt im Rahmen von unserem Menü quasi an Text, ob jetzt das ein Rückschritt sei. Ich würde jetzt das knapp mit Nein beantworten. Man hat eine Struktur gesehen im Spiel vom FCB, man hat einen Plan gesehen im Spiel vom FCB. Man hat auch Leidenschaft gesehen, man hat dann aber auch gesehen, dass halt gerade vielleicht weniger erfahrene Spieler wie ein Sigua das mit dieser Leidenschaft ein bisschen übertrieben. Ich weiss nicht, ob ein erfahrener Spieler in der gleichen Situation auch so reagiert hat, dass es am Schluss eine Rote gegeben hat. Er trifft ihn halt am Knöchel. Ich glaube nicht, dass er das gesucht hat, das Foul auf die Art, aber er hat es halt gefunden und dann ist der Entscheid korrekt.
Captain Future.
Genau, das kann er immer noch werden, aber er hat jetzt nicht gerade einen Bombenstart angelegt beim FC Basel.
Also, das ist nochmal der Dominik Schmid. Was noch auffällt, ist, wenn in der Startformation Leon Abdullahu auftaucht, der 19-Jährige. Oli, was ist das, der Ausfall irgendwie geschuldet? Oder tut der Fabio Celestini, er hat ja schon beim letzten Spiel mit seinen Einwechslungen so ein bisschen darauf hindeutet, dass er bereit ist, mit jungen Nachwuchsspielern, also mit eigenen Nachwuchsspielern zu arbeiten.
Ich will jetzt nicht per se ausschliessen, dass ein Leon Abdullahu nicht in der Startelf oder in der wie kann ich es wollen sagen? Nicht per se ausschliessen.
Du hast nicht per se ausschliessen, dass er nicht auch unter dem Heiko Vogel hat können shooten oder
nein, das würde letzten... ich jetzt so nicht sagen, okay, dass das passiert wäre. Aber ich glaube, auch bei Vollbesetzung hat er seine Chance unter Umständen bekommen in der Startelf. Ich glaube auf jeden Fall, dass er im Kader gewesen wäre. Die Basis natürlich ist jetzt schon, dass die ersten drei von vier Innenverteidiger, gelernten Innenverteidiger, gefehlt haben in Genf. Und dass man dann nicht auf den Adjetey gesetzt hat, sondern gleich zwei zentrale Mittelfeldspieler mit dem Frey und mit dem Vega dorthin eingesetzt hat im Abwehrzentrum, womit es natürlich nochmal Platz gegeben hat quasi im Mittelfeldzentrum. Aber ich glaube auch der Abdullahu, man soll das jetzt nicht zu früh irgendwie in eine Richtung schwätzen. Aber was ich bis jetzt von dem gesehen habe, ist zumindest so, dass ich mir könnte vorstellen, dass der mittelfristig gar keine schlechte Rolle spielt in dieser Mannschaft. Sage jetzt mal vorsichtig. Mir gefällt das, was er an Ansätzen auf den Platz bringt. Eigentlich bis jetzt.
Schön. Mal etwas Positives aus Basel.
Ja, man muss positiv bleiben, nicht wahr?
Und dass es in Ansatz bringt, passt auch ein bisschen zu Basel.
Passt ein bisschen zum FCB, ja. Nein, ich meine, er hat viele gute Aktionen gehabt, gerade in der ersten Hälfte. Allerdings in der besten Situation, in der er sich geschaffen hat, hat er dann eine schlechte Entscheidung getroffen, hat eine starke Balleroberung gehabt, so quasi irgendwie gerade nach der Mittellinie, zieht dann Platz vor einem 16er. Und hat dort meiner Meinung nach zwei Anspielstationen, die machbar sind. Und entschließt sich dann für einen Schlenzer, der zumindest aufs Goal kommt. Und das war dann nicht wirklich gefährlich gewesen. Wenn er den in den Winkel zieht, reden wir natürlich anders drüber.
Der FCB stabilisiert sich auf dem letzten Platz. wenn wir mal noch auf Servet schauen, also die haben wir jetzt immer so ein bisschen, ja, Servet hat wieder gewonnen und Servet hat wieder gewonnen. Jetzt von ihren letzten 1, 2, 3, 4, 6. 5, 6, 7, 8, ja.
Am Meisterschaft, 6
Meisterschaft spielen sie gewonnen. Ja, genau, von ihren letzten 8 Match in 3 Wettbewerben haben sie 7 gewonnen und einmal unentschieden gespielt in einem Match, wo sie eigentlich auch müssten gewinnen. Oli, was macht die Mannschaft aus? Ich meine, wir haben ja vorher noch gesagt, ja, für den FCB mega Schwein. Stevanovic und Bedia, beide gesperrt. Besser kann es einem eigentlich nicht gehen.
Also, das hast du auch gemerkt. Also, man hat zwei Sachen schon gemerkt in diesem Spiel. Ich habe vorher gesagt, dass sie gleich, ich glaube, eine gute erste Halbzeit gemäß den Umständen vom FCB genannt. Es war aber auch nicht so eine gute erste Halbzeit von Serve. Das heisst, du hast gemerkt, dass die du hast gemerkt, dass sie gespielt haben unter der Woche, wo sie gegen Sheriff Tiraspol gewonnen haben. Und ich habe gefunden, du hast auch gemerkt, dass der Stevanovic fehlt, weil sie haben zwar, sind zwar viel, dann in Überzahl viel über die Seite und mit Flanken gekommen, aber die Flanken sind eigentlich von der Präzision, vom Timing her nicht das gewesen, was Stevanovic beispielsweise bietet. Und es ist dann immer nur so halb gefährlich geworden, bis dann der Guillemot noch gefunden hat, ich täusche jetzt die Flanke nur an, der Schmid ins Leere gumpt ist und er dann in 16er gezogen ist von der Seite und glaub via Vega dann ins lange Eck sauber bereicht hat zum 1-1. Was aber nachher auch gesehen hast, in der zweiten Hälfte, vielleicht auch, weil der FCB nicht mehr ganz die PS auf den Platz gebracht hat, je länger die Partie gegangen ist. Die erste Viertelstunde ist noch gegangen nach der Pause, die hat mir auch noch gefallen. Aber mit dem 2-1, also da kommt bei denen schon Spielfreude, finde ich, auf. Ich habe das Gefühl, das ist auch eine Mannschaft, eine Einheit geworden jetzt unter dem René Weiler, wo sie vielleicht am Anfang der Saison sich zuerst nicht müssen finden. Und meine Grivelli hat auch eine gewisse Bucht, dass sie eher eine feine Klinge verstehen zu spielen. Technischen Fußball wissen wir auch. Also wenn die ein bisschen in Fahrt kommen, dann sind sie natürlich offensiv etwas vom Besseren, ganz sicher, was die Liga zu bieten hat. Und defensiv, es hat Momente gegeben, wo der FCB noch ein Goal hat können schiessen. Also sie haben nicht gut ausgesehen dort, wo der Barja-Ball kommt, aber den hat er dann gut versammelt. Und ich rede wieder viel zu lang, gell? Aber ich sage dafür nachher zu keiner Mannschaft mehr. Ich habe extra keine Zusammenfassungen geschaut.
Ich habe es gehört. Aber was ich mich gleich frage, auch wenn man zu zehnten ist, man geht 1-0 in Führung, muss man dann nachher so leichtfertig Goal überkommen, ist es halt dann nicht gleich ein Problem vom grundsätzlichen Celestini-Fußball, ist es halt dann nicht ein Problem, dass man sehr, sehr auf einen jungen Spieler gesetzt hat in dem Match. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, was ihr in der Bazio geschrieben habt, glaube ich, 5 etwa 20. Mm. 5 Spieler etwa 20, ist das dann nicht zu viel Risiko in so einer Situation, wo ich doch einfach mal in erster Linie muss schauen muss, dass ich eine Mannschaft kann stabilisieren kann. Ich bin Tabellenletzte. Ich bin der FCB. Ich bin nicht tatlos an Uschi, wo man das erwartet, oder Yverdon. Sondern man hat einen gewissen Ruf, man hat einen gewissen Namen, man hat einen gewissen finanziellen Druck, glaube ich, in Basel. Wo da auf dem Kessel ist, dann schaue ich doch einfach einmal, dass ich eine Mannschaft zusammenhänge, wo ich zuerst stabilisieren kann. Also er will schon wieder Fußball spielen, der Celestini. Er hat am Anfang den richtigen Ansatz gehabt, wo er gesagt hat, es käme überhaupt nicht auf Schönheit drauf an, sondern es käme auf die Resultate drauf an. Und jetzt ist er schon wieder auf einem anderen Weg. Und das ist einfach schlecht und falsch.
Ich muss dir da ein bisschen widersprechen, und zwar Einfach mit, wer ist denn zur Verfügung gestanden, wo mehr Erfahrung auf den Platz gebracht hätte. Du hast den Michael Lang draussen gehabt, wo der Mohamed Träger jetzt halt auf rechts gespielt hat. Also der Mohamed Träger gehört ja nicht zu diesen 20-Jährigen. Hättest du noch den Kevin Rüegg gehabt? Okay, jetzt kannst du sagen, dann stellen wir den Kevin Rüegg als Linksverteidiger auf Träger oder Lang als Rechtsverteidiger. Hättest du vielleicht Lang in die Innenverteidigung stellen können, damit der Vega 1 führen geht, dann hast du auf du Laudos von diesen Jungen. Aber so wahnsinnig viele Varianten. Das ist nicht dasselbe, kannst du mit dem Schmid machen im Zentrum, wenn Linksverteidiger Rüegg heisst und der ist wieder da auf du Laudos, der ist aber noch einer der Besseren gewesen. offensiv hast du noch den Malone, der jetzt alles andere noch überzeugt hat bis jetzt. Und dann ist fertig. Ich meine, der George Jovanovic hat ja gespielt, also der erfahrenere von beiden Stürmer, der Dierna Bari ist nachher reingekommen. Sonst wäre es noch jünger gewesen, am Anfang. Also es hat nicht viel gegeben. Die Mannschaft ist, wie sie ist. Und sie ist halt auch ganz sicher nicht so eine gute Mannschaft. Ruf und Namen und Bullshit hin oder her. Also die Mannschaft vergessen es. Also die Mannschaft wird bis zum Schluss mehr oder weniger um den Klassenerhalt spielen. Da bin ich ziemlich sicher. Und wenn sie das frühzeitig erledigen also von Europa Cup oder so, wegen finanziellem Druck, musst du glaube nicht träumen, diese Saison.
Ja, ich meine, der Match hat ja ganz viel von seiner Aussagekraft nach 18 Minuten verloren. Also ich meine, was willst du denn noch? Also, was das wollen stimmt. Wir dem FC Basel vorwerfen? Ich würde jetzt auch noch nicht so weit gehen, wie der Thomas irgendwie jetzt schon am Celestini schon wieder rummäkeln. Er muss ja auch mit dem arbeiten, was er hat. Ich meine, es passt irgendwie auch zur Basel-Situation, der Sigua, wo der Held ist in Vorwochen und dann genau. Mit dem Tremli heimfahrt nach seinem Siegtreffer.
Mit dem Bus.
Mit dem Bus, sorry. Okay, mit dem Bus heimfahrt und ja, irgendwie so ein bisschen der Volksheld ist und eben kommt auch wieder die rote Karte, die wirklich auch blöd läuft. Also ja, ich meine, der Match gegen Servet, einen weniger 18 Minuten, nach 18 Minuten, also da kannst du einfach verlieren. Weiter geht's.
Und ich finde es auch schön, wie wir jetzt wirklich Servet nochmal lobend...
ich habe sie gehabt.
Ja, du hast sie gehabt. Der Thomas hat sofort wieder das Hintertürchen aufgemacht zum FC Börs. Ich habe ja letzte Woche gedacht, wir sind ja in einer anderen Zusammensetzung da gewesen und ich habe gedacht, wir sind sehr optimistisch gewesen, was Fabio Celestini betrifft und das hat mir gefallen. Ich dachte, ich glaube, es wäre anders rausgekommen, wenn der Thomas da ist. Es hat zumindest mehr Widerrede gegeben damals.
Alles gut. Nein, aber ich meine, noch nicht so sehr wert. Also sie zeigen mal, dass es einem anderen Schweizer Team, dem FC Lugano, dass man durchaus Doppelbelastung kann haben und sich gleich auch noch gut kann schlagen kann. Ich meine, sie haben ja jetzt die Direktbegegnung gegen Sheriff gewonnen. Also wenn es jetzt nicht mehr wirklich blöd läuft, überwintern sie europäisch. Sie sind wahrscheinlich als Dritte in dieser Gruppe und spielen nächstes Jahr Conference League. Also das ist wirklich sehr erwähnenswert, was da aktuell gerade läuft.
Noch geschwind so eine Frage in die Runde. Ich kann das vielleicht auch daran liegen, dass der René Weiler Irrtum vorbehalten aufgrund von seinen Trainerstationen das mit der Doppelbelastung kennt. Und dass das der Mattia Grotti dort zum ersten Mal erlebt, oder haltet ihr das für völlige Blödsinn?
Das können wir noch schnell besprechen. Wir kommen gerade zu Lugano. Es ist natürlich, glaube ich, Lugano hat auch fast keine Spiele mehr. Also die haben gestern nicht mal mehr geschafft, eine Ersatzbank zu füllen. Und dann ist halt immer die Frage, Belastungssteuerung, ja, nein, Pech. Was mir noch zu Servet auffällt, in den letzten 8 Spielen, wo sie nur eins unentschieden spielen und alle anderen gewinnen, 6 Gegengol. Könnte ein Hinweis darauf sein, also, Oli, du hast gesagt, sie spielen offensiv toll, aber vor allem stehen sie defensiv sehr, sehr, sehr gut.
Ja, wobei ich es nicht gefunden, sie haben wahnsinnig. Also, sie haben natürlich, weil sie nicht überzahlt waren, sind nicht den Haufen zugelassen, aber ich habe in dem Match zumindest nicht gefunden, dass sie jetzt hier bombensicher stehen. Also, den Eindruck habe ich nicht gehabt. Aber die Statistik spricht für das, was du sagst. Ja, bitte sehr, Thomas.
Nein, ist gut, alles gut. Sie haben möglicherweise einfach einen guten Trainer, der jetzt angekommen ist in Genf und wo vielleicht mit seiner Art, seiner sehr fordernden Art, das hat er schon mal gestern auch noch mal erzählt, der Goli, halt zuerst musst du auch vielleicht dich daran gewöhnen, dass halt da jetzt einen Trainer vor dir hast, der dir einfach mal direkt ins Gesicht hinein sagt, wenn du einen Seich gemacht hast. Und es liegt vielleicht auch daran, dass sie jetzt mal einen anderen Goli haben, wo zuverlässig ist. Der Maulwurf-Hügel-Hüpfer gestern beim 0-1 mal ausgenommen, wo er auf seine Kappe winnt. Aber der hat eine erstaunliche Bilanz bei Servet, Joel mal. Das hätte ich nie gedacht, dass der sich auf dem Niveau kann stabilisieren kann. Ja, vielleicht haben sie bei Genf gleich das Richtige gemacht, um einen Schritt weiterzukommen und der Alain Reiger oder René Weiler ersetzen. Werden wir sehen. Sie haben jedenfalls sicher einen guten Trainer durch einen guten Trainer ersetzt.
Eben, und sie haben unter der Woche Sheriff Tiraspol daheim geschlagen, 2-1. Haben jetzt noch AS Roma daheim und Slavia Prag auswärts. Wenn sie beide Matches gewinnen, hätten sie sogar vielleicht noch eine Chance, um auf die ersten 2 Plätze zu kommen. Aber man hat ja schon den 3. Platz in der Europa League längt schon, um in die Playoffs oder Conference League runterzurutschen, damit man ja nicht irgendwie mal könnte weiß auch nicht. Also ich finde schon...
Mal aufhören zu
shooten, Mensch. Ja, in der Europa League dritte reicht auch noch. Aber für den Schweizer Koeffizient wäre sie gut. Und damit gehen wir zum nächsten Europacup-Teilnahme.
Natürlich hat das gerade die Runde gemacht in der Mannschaft. Es hat noch einige Spieler, die mit ihm gespielt haben. Wir haben viel im Staff, die ihn kennt haben. Die ihn kennt haben als unglaublich. Ja, super Typ, immer höflich, immer gut drauf. Und auch ein super Kicker. Es ist unglaublich schade. Hat er so jung müssen gehen von uns. Unglaublich traurig. Aber ich hoffe, dass wir zumindest ihm heute mit dem Auftritt und mit dem Sieg ihm noch etwas gut können aufschicken.
Der Janik Brecher, der Goalie vom FC Zürich, nach dem 13-0 vom FCZ in Lugano. Und er schwätzt hier über den Rafael Dwamina, der am Samstag mit 28 in Albanien auf dem Fußballplatz zusammengebrochen ist und dann im Spital gestorben ist. Diese zwei sind zusammen aufgestiegen aus der Challenge League. Dwamina hat hier Zürich wahnsinnig verzückt, hat viel Goal geschossen, aber wahnsinnig toll geshootet. Man hat das Gefühl gehabt, der macht eine riesige Karriere, hat zu Brighton Hove Albion wechseln für 15 bis 16 Millionen und dann hat man dort einen Herzfehler festgestellt. Und ja, die Geschichte ist wirklich verrückt, oder? Er hat dann in Zürich weitergeschootet, hat so ein Überwachungsgerät gehabt, wo Unregelmäßigkeiten angezeigt hat, ist dann mit dem auf Spanien gewechselt und dort hat dann das zweite Team gefunden, man müsste den Defibrillator einsetzen. Das heisst, das ist so das, was der Eriksen jetzt auch drin hat. Christian Eriksen, der an der Euro ja niedergesagt ist mit einem Herzstillstand, der bei Herzflimmern einen Stromschlag aussendet und das Herz sozusagen wieder in den richtigen Takt zurückbringt. Und er hat in Spanien keinen Vertrag mehr bekommen, er hat in Spanien einen Vorfall gehabt, er ist dann nach Dänemark, dort hat man nach 5 Matchen Unregelmäßigkeiten festgestellt, die dänische Klub hat gesagt, nein, können wir nicht verantworten. Dann ist er in der österreichischen zweiten Liga Halbprofi-Tum ist dort bei einem Göppspiel, hat er sich auswechseln, ist neben dem Platz zusammengebrochen. Man hat dann immer die Rede ist immer gewesen von einem Zusammenbruch, von einem Kollaps, von einem Herzstillstand, obwohl man es nicht genau gewusst hat. Und er ist offensichtlich überzeugt gewesen, dass es nicht das Herz war, sondern der Defibrillator, der falsch angeschlagen hat. Und das ist durchaus realistisch. Also der Leiter vom Herzzentrum in Zürich hat mir das beim Eriksen mal erklärt, dass es gibt Untersuchungen bei Spitzensportlern, die Defibrillatoren häufiger Fehlzündungen verursachen. Und das muss ein sehr, sehr traumatisches Erlebnis sein, wenn man bei vollem Bewusstsein einen Stromschlag ins Herz bekommt und einem auch ausnocken. Und er hat sich dann den Defibrillator rausgenommen. Das habe ich nicht gewusst. Und er war zuletzt in der Schweiz bei OB, Zweitliga Interregional, weil der Gilles Jappi sein Freund dort, Trainer war und ist jetzt nach Albanien gegangen und ist jetzt mit 28 gestorben. Und er hat in der NZZ gesagt, ja, wenn ich stirb, dann ist es Gottes Wille. Das hat er vor einem Jahr gesagt.
Ja, was mir an dieser Geschichte einfach traurig stimmt, ist, dass wirklich ein Mensch so jung noch mit 28, 27 echt das Gefühl hat, er muss unbedingt Fußball spielen. Ich meine eben, er hat wirklich nicht mehr im Scheinwerferlicht von der europäischen grossen Liga gespielt, dazu überhaupt nicht. Sogar in Albanien, ich meine, was bekommt er da dafür noch? Hat er vielleicht noch ein paar wenige tausend Franken dafür bekommen, aber er hat Gefahr erkannt und hat trotzdem weiter geshootet, weil er irgendwie nicht hat gefunden, er will etwas anderes machen, er kann etwas anderes machen. Und das finde ich so traurig. Ich meine, 28, der hat noch alles vor sich gehabt und hat sich in die Lebensgefahr begeben. Das stimmt mir wirklich nachdenklich.
Ja, das ist völlig nachvollziehbar. Und ich mag mich erinnern an diese Geschichte, wo dann die Ärzte in Brighton gesagt haben, da ist etwas mit dem Herz und wie man dann beim FC Zürich reagiert hat, also sehr aufgebracht und hat denen quasi, also sagen einfach, sagen ignorant und haben keine Ahnung von nichts und so. Und dann geht er ins Herzzentrum da in Zürich, wird also Herz und Nieren überprüft und dort sagen wir, ja, es ist problemlos, es kann shooten. Ja, so sieht man dann auch, wie schwierig das manchmal Medizin ist.
Ja,
Und das, was der Dominik sagt, stimmt natürlich. Und gleichzeitig überrascht es nicht unbedingt. Also wenn du mal so in dem Leistungssport, Profisport-Ding drin bist, den Traum irgendwie hast können verwirklichen, dann jagst du den weiter. Mir kommt spontan die Studien in den Sinn oder die anonyme Umfrage, wo ich weiss nicht mehr, vor welchen Olympischen Spielen die war, wo es um das Thema Doping gegangen ist, wo, glaube ich, die Fragestellung oder das Dilemma das ist, dass man sagt, okay, wenn jetzt du weisst, wenn du dopst, bekommst du Gold, stirbst aber irgendwie mit 40 als Konsequenz, würdest du es machen. Und wo meines Wissens die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer in dieser Studie die Frage mit Ja beantwortet haben.
Ich glaube, bei ihm, auch ohne, vielleicht ist es auch eine Fehlinterpretation, aber bei ihm war schon auch der Glaube so stark gewesen, dass er sich wie gesagt hat, das Schicksal
liegt nicht in meinen Händen.
Und es kommt so, wie es kommt. Das ist natürlich eine Lebenseinstellung, die man haben darf.
Ja, und die Frage ist ja wahrscheinlich tatsächlich, wenn du das mit dem Defibrillator und so erzählst. Ich meine, wäre das nicht passiert oder nicht in jungen Jahren passiert, hat er aufgehört zu shooten, oder? Die ist auch unbeantwortet.
Unser Beileid allen Angehörigen. Ich weiß nicht mal, ob er Kinder hat oder nicht. Wir haben uns vorher noch unterhalten, Dominik. Ich weiß es nicht. Eine Frau hat er auf jeden Fall. Und ja, und dann shootet Zürich halt noch in Lugano. Ist vor dem Hintergrund jetzt, kann man sagen, nicht so wichtig, aber für den FCZ schon ein wichtiger Match gewesen, weil eigentlich, wenn man sich das Resultat anschaut, plötzlich überlegt man sich, Moment mal, wenn sie jetzt hier verlieren, ist das dann, also sie sind doch jetzt gar noch Leader gewesen und auf dem Weg, laut Mario Frick, auf dem Weg eigentlich zum Meistertitel, und dann denkt man sich, wenn sie jetzt in Lugano verlieren, ist das jetzt eine Krise? Wäre das jetzt schon eine Krise? Aber sie sind nicht in einer Krise, sie spielen, ich habe geschrieben, saubere Büts und da und der Janik Brecher hat es abgesegnet.
Ist der am Gegen?
Genau, ich habe es ihm einfach gesagt. Und das hat es unterschrieben. Es ist schlicht und ergreifend saubere Bütze gewesen. Wieder defensiv stabil. Und vorne haben sie halt ein paar Spieler, die dann ab und zu das Goal treffen. Und der FC Lugano, 7 Verletzte, 1 Gesperrte. Im Goal, je nach Zählweise, Goal in Nummer 3 oder 4. Wo man auch denkt, ja, beim 1-0 könnte man haben, Eckball vor dem 2-0, ein Goalie, der mit den Füßen sicher ist, gibt es gar keinen Eckball. Und dann hat er noch eine Parade und bei dieser Parade tatscht er mit einem Mitspieler zusammen und dann ist es plötzlich ganz still im Stadion. Es war gerade direkt vor der Südkurve, so ein paar Meter vorne dran. Die sind sofort still geworden. Wenn der Goalie sackt dann zusammen und bleibt liegen, der Steven Deana. Und dann ist zum guten Glück nichts mit dem Herz gesehen oder sonst etwas. Und da hat sich ein Schnitt am Hals zugezogen, wo man dann relativ lange hat müssen verbinden musste. Aber auch schon wieder auf den Beinen gesehen, wo er auf den Platz gegangen ist, sind alle ziemlich froh gewesen. Lukas May, Verteidiger, ist ins Goal, weil der Mattia Gocciadotti schon in der Pause so bedient war mit dem Auftritt von seinem Team, dass er 4 Wechsel gemacht hat. Und unter anderem ist dann auch der Renato Steffen noch gekommen, der aber offensichtlich auch durch die Dreifachbelastung total durchgenudelt ist. Ja, und Lugano ist nicht gut im Moment.
Nein, sie haben also nicht gerade eine absolute Höchphase. Ich habe schnell nachgeschaut. Sie haben von den letzten 5 Spielen in der Meisterschaft noch 1 Punkt gemacht. Sie haben aus den letzten 8 Spielen in allen Wettbewerben haben sie noch einmal gewonnen und 6-mal verloren. Also die Luft ist dort ziemlich dünn geworden. Hat es damit zu tun, dass sie sich halt einfach wirklich nicht gewöhnt sind an die Belastung, Dreifachbelastung? Haben sie darum so viele Verletzte? Ja, das wissen sie wahrscheinlich im Tessin besser als wir da, wo ein im Nebel stochern. Aber jedenfalls zeigt es, dass Lugano nicht annähernd so stabil ist, wie wir das vor der Saison gedacht haben.
Also sie haben nicht einmal die Ersatzbank voll bekommen. Also es sind noch 7 Spieler auf der Ersatzbank gesessen. Meine Ohren waren ein bisschen froh gewesen, dass es nicht noch mehr gehabt, weil der Stadionspeaker in Lugano, ich weiss, also jeder Spieler wird wie einst Muhammad Ali angekündigt, in einer Lautstärke und in einem Timbre, und jeder hat etwas Spezielles, und das ist noch der Nationalspieler und Renato, und der ist aber auf der Bank gesessen. Jeden Ersatzspieler mit 200 Dezibel voll ins Ohr. Und sie haben zwar kein Stadion, darfst du gerade, Thomas?
Das ist gut.
Sie haben kein Stadion, aber eine gute Soundanlage. Sie haben echt eine gute Soundanlage.
Ja gut, das Geld, das investiert wird von Chicago, muss sich auch irgendwo auswirken. Also könntest du den Speaker in Lugano mit dem im letzten Grund zusammenbinden, wenn GC spielt. Also ganz ehrlich gesagt, ich finde es unerträglich und es bringt 0,0 Stimmung in ein Stadion rein, sondern es ist nur peinlich.
Ich habe mir einfach gefragt, was ist, wenn sie mal etwas gewinnen? Also wo ist die Steigerung, wenn der siebte Ersatzspieler mit so viel Inbrunst irgendwie ins Stadion brüllt wird, was machst du, wenn du Meister wirst?
Dann sagst du vielleicht gar nicht mehr, dann bist du sprachlos.
Ja, das stimmt. Das
also ich glaube, das Resultat sagt jetzt in dem Fall, und wir haben den FCZ jetzt genug, oder sicher schon oft gelobt diese Saison und hat zu Recht gelobt, aber in dem Fall sagt es, glaube ich, mehr über Lugano aus und den Zustand, wo die Mannschaft hat, als über den FCZ, wo du sagst, super Bütz, und das reicht dann für ein 3-0. Also das ist kein Ruhmesblatt für den FC Lugano daheim. Und wenn ich so als erste Gegengoal denke, das haben wir noch schön gesehen in der Zusammenfassung, wie viel Raum dort auf der linken Seite ist. Ich weiss nicht mehr, für welchen Spieler.
Es ist der Guerrero.
Guerrero, genau. Da muss ich schon sagen, das erinnert mich ein bisschen an die schlimmsten Match die Saison vom FC Basel. Und der ist Tabellenletzter bekanntlich. Also von einer Mannschaft wie Lugano bin ich da. Gut, ich war beim FCB auch einen Moment lang überrascht, aber ich war nicht überrascht, wenn ich Szenen gesehen habe.
Was vielleicht noch zu Zürich kann sagen, ist einfach, dass sie nicht viel Ausfälle mögen verleiden. Also gerade der Katic und der Daprela hingerin, dass die halt die zwei braucht. Und wenn die da sind, dass sie sehr solid sind. Und dann können sie eben auch so Resultate erzielen, aber es mal nicht viel leiden und dass sie relativ hoch sind geflogen, halt auch in den ersten Wochen oder Monaten vor Saison. Ich glaube, das sieht aus.
Ja gut, sie haben jetzt zum Beispiel in Lugano ist der Antonio Marquesano auf der Bank gesessen. Es gibt nicht so viele Teams in dieser Liga, wo ein Spieler von dieser Qualität auf der Bank haben. Sie haben mit dem Rodrigo Conceição einen Spieler, der mir so was von auf die Nerven geht, weil er die Hälfte vom Spiel auf dem Boden liegt und sich dreht und eigentlich, man denkt immer wahrscheinlich, die Invaliderente schon angemeldet und dann aber Conceição heisst ja unbefleckte Empfängnis, es ist dann völlig unerwartet, springt er dann doch wieder auf, zurück zu leben. Aber wenn er mal steht und den Ball am Fuß hat und nicht das Gefühl hat, er muss 7 austrippeln, ist das ein total vernünftiger Spieler. Einfach das rumgelegen, es ist so... Ich habe gesagt, eigentlich Blue-Abonnentinnen müssten eine Sammelklage machen gegen ihn, weil er jeden Match 12 Minuten steht, wenn er am Boden rumliegt. Aber ist ein guter Spieler, wo sie können flexibel sein. Es ist fast wie eine Kopie, Guerrero-Kopie, ein bisschen, nur dass er dann auch das letzte Mal etc. vorne im Sturm gespielt, spielt als Außenverteidiger so, nicht so einen schlechten Transfer sie gemacht haben.
Und der Speaker nervt dich, der Conceição nervt dich.
Nicht der Speaker. Ich bin froh gewesen, meine Ohren sind froh gewesen, dass es nur 7 Ersatzspieler gab und nicht 10. Aber nein, der ist super, tipptopp. Nichts gegen den Speaker.
Ja, und ich weiss nicht, ob du sagst, Dominik, eben ein bisschen hoch geflogen. Also sie fliegen immer noch recht hoch. Jetzt haben sie halt einfach einmal verloren und jetzt haben sie aber ja wieder in Lugano gewonnen. Also mit dieser Solidität, gepaart mit der gewissen Qualität, die vorhanden ist, warum sollen die nicht weiter ziemlich hoch fliegen?
Nein, Zürich holt das Maximum raus aus dem, wo die Mannschaft bieten kann.
Was ist da am Schluss?
Zürich-Meister, Oli.
Das habe ich leider auch langsam befürchtet. Ja.
Gut, dann gehen wir doch weiter.
Also ich habe ein paar Mal auf die Anzeigetafel geschaut und es ist wirklich ein Sechser gestanden. Ich bin jetzt 30 Jahre dabei im Profigeschäft und so einen Match habe ich noch nie erlebt. Es ist schade, es ist ein Wahnsinn. Es steht 6-1 für IB. Wir haben mehr Torschüsse, wir haben mehr Eckbälle. Am Schluss ist es so ein Qualitätsunterschied, muss man ganz klar sagen. Ihre offensive Leute brauchen weniger Chancen als unsere. Das ist dem, was wir noch arbeiten müssen, aber wir sind auf einem guten Weg.
Der Mario Frick nach dem 1-6 vom FC Luzern bei den Young Boys. Ein klassisches 6-1-Spiel gewesen, Dominik?
Nein, das nicht. Aber es war schon auch noch nicht ganz so extrem, wie es Mario Frick darstellt. Aber das sind wir ja uns mittlerweile gewöhnt.
Ich wollte schnell sagen, was er nicht gesagt hat, ist, dass IB der Meisterschaftskandidat Nummer 1 ist. Also von dem hast du vielleicht sehr, weil du immer noch auf dem Sessel.
Wobei, ich habe gelesen, vor dem Spiel in Luzerner Zeitung hat er also so gesagt, also IB gegen City, das sei etwa so wie IB gegen den Rest vor Super League.
Ah, okay.
Also laut ihm ist jetzt schon IB wieder die beste Mannschaft der Schweiz. Aber okay. Sie haben auch gegen sie gespielt, das wird der Grund gewesen sein.
Also erzähl.
Ja, also es ist definitiv hoch. Also sie haben wirklich mehr Schüsse gehabt. IBE hat 8 Torschüsse gehabt, 6 sind drin. Also das ist auch nicht gerade alltäglich, das muss man sagen. Aber ja, schlussendlich, ich meine, es war diskussionslos gewesen. Also sie haben mal eine Chance beim Stand vor 2-1, kurz vor der Pause, der Oku schiebt ihn daneben, kurz darauf ab, der Eli auf der anderen Seite tut ihn halt rein. Das ist der Qualitätsunterschied, den Mario Frick richtigerweise anspricht. Und dann kommen sie aus der Pause raus, hey, 2 gute Chancen auf das 2-3. Und dann kommen sie halt in den 8 Minuten 3 Goal und dann ist das natürlich durch gewesen.
Es ist herzig, wenn er sagt, sie seien auf gutem Weg. Ich weiß jetzt nicht genau, was er als guten Weg anschaut. Für die letzten 6 Spiele 4 verloren. Also es ist ein zähen Weg, was da gönnt.
Der Weg ist das Ziel ein bisschen.
Der Weg ist, glaube ich, das Ziel, ja.
Ja, ich glaube schon, er muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht immer nur gut redet, oder? Also ich finde auch, er hat sich ja vor dem Match schon darüber aufgeregt, und wir kommen dann vielleicht auch noch auf das Thema zu sprechen, dass er auf einen Yashari angesprochen worden ist. Ja, gut, dass er den zu 21 Nazi-Aufgebot ablehnt, für das kann er nichts. Aber er hat ihn vorher, eine Woche vorher auch wieder zum Captain gemacht. Muss man auch fragen, wieso eigentlich? Was ist ein bisschen Grund? Also einerseits kommt da immer wieder Unruhe von uns, aber auch selbst verschuldet mit dem Absteig oder mit dem Yashari. Aber ja, man denkt auch, sie selber arbeiten halt auch irgendwie ein bisschen dran, dass es nie ruhig wird. Oder?
Also die Nomination oder die Rückkehr vom Bändeli zum Yashari, das ist also etwas, was sich mir überhaupt nicht erschließt. Ausser der Max Meyer habe irgendwelche goldige Löffel geklaut oder Mannschaftskassen plündert.
Das hätte ich, glaube ich, nicht nötig.
Also wenn sie die hätten bei Luzern, die goldigen Löffel, oder? Ich glaube, jetzt kommt dann die Rechnung raus und es ist, glaube ich, ziemlich rot. Also,
meinst du, sagen rostige Löffel? Ja. Nein, oder Mannschaftskassen plündert, ich weiß doch nicht was. Es hat doch 0,0 Grund gegeben, um dem Yashari wieder das Bändeli zu geben. Und der Yashari mit seinem Verhalten jetzt das Aufgebot von einer U21 auszuschlagen, der bestraft die Verantwortlichen von Luzern gerade innerhalb von einer Woche. Also ich meine, das ist ein Affront und das ist für alle. Und ich begreife den Murat Yakin nicht, der ihn dann trotzdem auf Bicke-Liste nimmt für jetzt die 3 Länderspiele, die die Schweiz hat, Mittwoch, Samstag, Dienstag. Das ist etwas, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und noch ein Satz zum Yashari, wir haben das dort schon gesagt, wo er das Interview gegeben hat in der Luzerner Zeitung, um einen Wechsel nach Basel zu zertrözeln. Der junge Mann, der ist also miserabel beraten. Also dem müsste mal irgendjemand Kuttle putzen, auf gut Deutsch gesagt.
Wobei, man muss sagen, es gibt keinen stärkeren Hinweis darauf, dass man sicher nicht aufgeboten wird für das Nationalteam, wie wenn man auf dieser Pique-Liste steht. Also von dem her. Das haben auch alle falsch gelesen. Das ist die absolute Bestrafung. Er muss jetzt daheim vor dem Telefon sitzen, weil er hat wahrscheinlich immer noch Kabelanschluss, sonst müssen wir nicht daheim vor dem Telefon sitzen. Und wartet, bis der Murat anruft, und Murat läutet nicht an.
Aber das ist schon, also was der Thomas sagt, denke ich mir schon wichtig. Also der Yashari hat jetzt innerhalb von relativ kurzer Zeit so ein bisschen ein Bild abgegeben, das suboptimal ist. Und was ich mich dann schon auch frage, was ist das? Und hat das noch mit dem Wechsel, den er wollte, ertrözeln zu tun? Was ist das für eine Kommunikation auch intern in der Woche, wo du das Captain-Bändeli zurückbekommst? Entschliessest dich nicht in die U21 gehen und die Verantwortlichen vom Club wissen von dem gar nicht. Also, natürlich dürfen das selber entscheiden. Aber da frage ich mich schon, was das gegenseitige Verhältnis ist. So in meiner Logik würdest du doch mal mit dem Trainer schwätzen. Irgendwie 5 Minuten Beweggründe. Gerade wenn es dann noch um einen Captain geht, ich nehme mal an, dann wäre nicht einfach das Captain-Bändeli an Platz gelegt und gesagt, und einen Zettel dazu, du bist ihn jetzt wieder. Also da wird ja wohl ein Dialog stattgefunden. Und dann vergisst man, dass man eigentlich nicht mehr für die U21 will in die Hose. Also.
Ja, ich meine, er hat ja, einer von seinen Teamkollegen ist eigentlich ein gutes Beispiel, wie man eben dann vielleicht sehr viel Talent auch verschwenden kann, wenn man nicht rechtzeitig irgendeinen wieder Bodenhaftung findet. Ich meine, Max Meyer ist, glaube ich, immer noch erst 27, 28 oder so. Ja, ist noch nicht so lange her, hat bei Schalke als Riesentalent gegolten und ja, spielt jetzt beim FC Luzern, oder? Auch dort mit seinem Umfeld. Der Vater ist ja legendär, der vor 3-4 Jahren im Lamborghini Was ist das?
28.
28, ja, habe ich es richtig im Kopf gehabt. Wo ja vor 3-4 Jahren im Lamborghini durch Gelsenkirchen ist gefahren und ja, eigentlich schon gezeigt hat, wie abgehoben ist. Also ich meine, irgendeinmal reicht einfach das Talent allein nicht. Also irgendeinmal muss man im Kopf klar sein. Und der Yashari muss schon aufpassen, dass er da nicht sehr, sehr, sehr vieles falsch macht und sich so die Karriere auch ein bisschen verbaut.
Also der Vater Meier hat ja nicht, er ist nicht nur mit dem Lamborghini durch die Stadt gefahren, das wäre wahrscheinlich gar niemandem aufgefallen. Er hat es dann irgendwie noch live auf Facebook mit Beleidigungen so verbunden. Genau. Also es ist wirklich klasse.
Ja, du kannst ja auch ein Beispiel, ich habe gemeint, du kommst mit dem Beispiel Fabian Rieder. Muss immer studieren mit dem Vornamen, aber glaub, ich bin richtig mit Fabian, oder? wo einfach ja, dem Aufgebot U21 folgt und nicht trötzelt, sondern einfach seine Büte macht. Und das wäre auch vielleicht in der Nähe ein Beispiel für den Herrn Yashari, um mal ein bisschen in sich zu gehen.
Gut, also der Herr Yashari, lassen wir jetzt mal noch schnell sein, dann müssen wir noch ein bisschen einbeloben. Ich habe schon nach dem letzten Wochenende, wo sie gegen Winterthur wo Winterthur ja auch noch das Gefühl hat, sie seien eigentlich super gesehen als eBay, aber das Goalverhältnis hat einen deutlich anderen Spruch gesprochen. Ich habe das Gefühl, wir erleben gerade den Moment, wo eBay die Liga im Rückenspiegel hat und uns nie mehr zurückschaut, sondern die fahren jetzt durch. Ich glaube, der lustige Moment von der Meisterschaft ist leider schon vorbei.
Ja, ich meine, es kann sein, oder? Also, oder, dass auch Gegner das Gefühl haben, sie sind im Spiel und sie kommen zu ihren Chancen. Eben, das hat ja auch wirklich ein Stück weit mit der Spielweise von Ibe zu tun. Das haben wir ja schon genug thematisiert. Und dann haben sie, ich meine, sie haben die Power, sie haben die Qualität. Ich meine, was der Elia aktuell zeigt, also mich kann es nicht genug erwähnen, das ist wirklich außerordentlich für Super League-Verhältnis. Ich meine, er ist wirklich sackstark. Es würde mich jetzt wirklich extrem überraschen, wenn er spätestens im Sommer nicht weg ist, vielleicht schon früher. Also er ist einfach zu gut für die Liga. Er ist zu schnell, mittlerweile macht er auch die Go, er hat jetzt aktuell das Selbstvertrauen, er schießt jetzt Freistoß, tut es auch noch rein. Also es ist wirklich außerordentlich. Ja, und das hat ja wirklich der Frick richtig. Oder? Sie haben auch wirklich die Qualität, sie brauchen nicht die grosse Anzahl Schuss, um die Goal zu machen. Klar, haben sie auch noch ein bisschen Glück gehabt, jetzt den Lattenschuss, der Goal steht nicht gerade richtig und ist er drin. Aber trotzdem, ich meine, sie haben jetzt wieder am wenigsten Goal bekommen, sie haben am meisten geschossen. Also es ist schon so ein bisschen so, dass man jetzt das Gefühl hat, ja, da ist jetzt ein bisschen etwas zusammengewachsen. Wobei, letztes Mal, wo man das Gefühl hier hatte, im Podcast, haben sie dann in St. Gallen verloren. Also, trotzdem, eine gewisse Vorsicht ist immer noch angebracht.
Ja, aber es ist anders. Es wirkt anders. Es wirkt wahnsinnig erwachsen. Auch wenn sie hinter die Chancen zulassen, aber vorne, das klingt so kompliziert. Ich darf es eigentlich gar nicht sagen, weil ich bin ja 48, es sind erwachsene Männer gegen Buben. Aber wenn ich jetzt gegen Buben schaute, würde die noch haushoch gewinnen.
Also aber die sind...
Es ist Florian, Schwergewicht gegen Bantam oder so. Ja?
Die sind auch erwachsen. Ich habe jetzt extra müssen anschauen, ich wollte schon auf dem Weg hier hin machen.
Die dürfen euch schon abstimmen. Aber nicht.
Meshak Elia ist 26. Also der hat jetzt mit die besten Jahre eingegeben von seiner Karriere. Also es kommen noch ein paar gute Wünsche ihm. Und ja, er wird den Wechsel machen, aber halt eben mit 26 natürlich nicht für 20 Millionen oder 15. Aber natürlich, ja, der ist mittlerweile zu gut für die Liga, da hast du recht, Dominik. Aber das ist genau natürlich, was sich IB kann leisten kann. Was sich IB, die holen so einen, vielleicht mit 22 und dann gibt denen mit die besten Jahre in die Mannschaft hier. Und darum sind sie auch letztlich Nummer 1 von der Schweiz und werden am Schluss, wenn sie es nicht irgendwie mit dem Trainer versuchen oder was auch immer, werden sie auch wieder Schweizer Meister sein.
Ja, ich meine, die Mannschaft ist schon zusammengestellt, um Erfolg zu haben, nicht um genau möglichst viel Transfergewinne zu erzielen. Das ist ein anderer Club.
Das tut man gerne auch machen, oder?
Genau,
man hat nichts gegen Transfergewinne, aber in erster Linie geht es da nur um Erfolg. Und man hat auch gecheckt, wenn wir in der Champions League sind, können wir uns das leisten.
Sorry, nur ganz schnell.
Ja, schon gut, ich lade dich, Domi.
Nein, der Satz ist sehr schön. Am Schluss geht es nur um Erfolg.
Ja, Gott,
ich meine, hallo, wo sind wir da, oder?
Was verdient so einen Elia in Bern ins Büschen?
Ja, der Vertrag ist schon mehrmals verlängert worden, also gehört sicher mittlerweile auch zu den Top-Verdienern, aber also Das hat einen Fixlohn von 1 Million, das hat niemand dort. Also schlussendlich sind das sehr prämienbezogene, erfolgsbezogene Löhne. Jetzt gerade, wenn man in der Champions League ist, kann man sehr viel verdienen. Also ich weiss zum Beispiel mal, der Sandro Lauper, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber als sie in der Champions League war, in diesen 2-3 Monaten, hat er 70-80'000 im Monat. Also es kann sich extrem lohnen, wenn das Team erfolgreich ist. Es sind sehr leistungsbezogene Löhne. Also von dem her, aktuell geht es dem sehr gut, dem Elia, ja.
Für das müssen wir gar nicht Champions League spielen, Thomas, oder?
Nein,
70-80 im Monat.
Woher bist du so sicher, dass keine Million fix hat?
Ja, also ich habe ja die Lohnliste nicht gesehen, aber nein, also das ist das Modell, wo wirklich extrem erfolgsbezogen ist mit relativ tiefen, also wirklich immer relativ, also zum Motto Normalverbraucher sind das immer noch sehr hohe Fixlöhne, aber es ist nicht wirklich, es macht wirklich viel aus.
Glaubt ihr absolut, dass der leistungsbezogene Teil viel ausmacht? Trotzdem wäre ich mir nicht so sicher, dass keine Million fix im Jahr hat.
Also mal in der aktuellen Mannschaft bin ich mir eigentlich sehr sicher. Man hat natürlich den Suleimani und auch noch den Waro. Das waren ein andere Fälle gewesen, aber die Spieler aktuell, die hat man ja nicht.
In der Champions League kommt es zum Endspiel völlig unerwarteterweise gegen Roter Stern Belgrad um den dritten Platz. Dann würde man dann in der Europa League weitergehen. Und wir gehen weiter.
Und das hat man auch bei ihr bis zum letzten Moment auch gespürt, wie tapfer dass sie war. Und ich denke am Schluss auch, dass wir irgendwo glücklich sein dürfen, wie wir die letzten Momente mit ihr verbringen durften. Und klar, aber am Schluss, wie gesagt, wir durften noch bei ihr sein, auch als Familie geschlossen, außer dass Hakan und zwei weitere Brüder nicht vor Ort waren.
Murat Yakin über den Tod von seiner Mutter Emine Yakin, die mit 89 gestorben ist. Und jetzt muss er aber 3 Matches machen in der Europameisterschaftsqualifikation mit der Schweiz, Israel, Kosovo, Rumänien. Thomas, jetzt ist gerade die Meldung gekommen, MediaPoint mit Pierluigi Tami. Ist das schon länger angekündigt?
Ja, ja.
Ah, okay, gut.
Ja, das ist ganz normal.
Sonst nicht, dass wir da etwas verpassen während dem Podcast.
Nein, das ist länger schon vorgesehen gewesen. Und das willst du jetzt wissen? Zu Murat oder zu der Nationalmannschaft?
Ja, also natürlich, Emine Yakin ist eben 89 gewesen, also ein Alter, wo man sich irgendwann einmal muss mit auseinandersetzen, dass die eigene Mutter stirbt. Aber wenn dann der Tod eintrifft, dann ist es, man kann sich da lange damit auseinandersetzen, dann ist der Moment und genau dann muss man in die entscheidende Nationalmannschaftsphase gehen.
Ja, er hat es also sehr gefassten Eindruck gemacht, der Murat Yakin am letzten Freitag. Ich habe ihn gefragt, wie schwer es im Fall da zu sitzen, um das Kader bekannt zu geben oder ob er vielleicht sogar froh sei, um eine Ablenkung zu haben. Und er ist dann ein bisschen ausgewichen und hat dann einfach gesagt, ja, es sei ein trauriger Moment, aber der Fokus gänge jetzt auf die 3 Spiele. Also ich denke, er ist dadurch relativ klar im Kopf, weil der Tod, der Verlust, der ist ja nicht über Nacht gekommen, sondern die Emine Yakin ist schon länger krank und gsi und nie ein Problem gehabt. Und am Schluss hat es dann noch Komplikationen gegeben. Also ja, das hat sich ja für die Familie, das abzeichnet. Also man hat sich darauf vorbereiten. Natürlich, der Moment dann, wenn es da ist, das ist immer dramatisch. Das ist ganz klar. Aber ja, vielleicht ist er wirklich gerade froh, kann er abschalten mit der Nationalmannschaft.
Und jetzt sieht es ja so aus, Israel hat am Sonntag, gestern, in Kosovo 0-1 verloren. Das bedeutet, am Mittwoch in Ungarn mit einem Sieg gegen Israel sind Schweizer schon an der Europameisterschaftsqualifikation und alles ist wieder gut.
Alles ist super, alles ist super.
Was wir zuletzt geschrieben haben, sind nicht gut in diesem Team.
Ja, also ich habe den Match ein bisschen geschaut gestern Abend, Kosovo gegen Israel, und was ich gesehen habe, müsste Kosovo 3-4 Goal schiessen, locker. auf einem absoluten Acker, abgesehen von dem. Aber das hilft dann der Schweiz vielleicht auch noch wieder auf der Mitte, weil die haben, auf dem Platz hast du einfach extrem viel Kraft verloren. Das kann gar nicht anders sein. Und die Spieler können ja nicht richtig im Rhythmus sein von Israel. Also die Schweiz muss am Mittwoch den Match gewinnen, unter allen Umständen. Also da gibt es für mich keine Ausrede.
Es ist ja die Ausgangslage für Israel ist auch total speziell. Seit dem 7. Oktober und dem Angriff ist in Israel nicht mehr geschootet worden. Die Spieler, die im Ausland unter Vertrag sind, die haben natürlich geschootet, aber die anderen alle nicht. Jetzt sind zwei Clubs, die Europacup spielen, haben sich jetzt die eine Teil, die ausländischen Trainer und Spieler sind im Ausland gesehen, haben sich irgendwie individuell fit gehalten, die anderen in Israel haben sich dann irgendwie kurz vor dem Europacup-Match getroffen. Auch verrückt, also wenn man dann sieht, irgendwie Luhansk spielt gegen Maccabi Tel Aviv in Polen, also das ist dann das Heimspiel vom ukrainischen Team, beide Teams vom Krieg ins Exil gezwungen. Und in Israel, so die, ich habe mit zwei Journalisten geredet, die haben das Gefühl gehabt, ja, das, weil jetzt in Israel alle so, so zusammengerückt sind, das könnte jetzt nochmal so wie einen Schub geben dem Team, dass sie sich qualifizieren. Aber scheint jetzt halt nicht der Fall zu sein.
Ja, wenn das Video, das du in den Chat reingestellt hast, wo sie mit dem Bus auf den Flughafen gehen wollen, und dann ist Raketenalarm und sie flüchten aus dem Bus und hauen irgendwo in den Strassengraben, das macht doch einfach etwas mit einem Menschen. Also das kannst du mir nicht, das kann mir nicht angeben, dass das keinen Einfluss hat. Also die haben so einige Umstände, wo so kompliziert sind. Also die können doch gar nicht befreit Fußball spielen, die können doch gar nicht abschalten oder irgendwie für eine höhere Sache spielen oder so. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Wobei, ich muss das sagen, also ich hoffe nicht, dass die Schweizer Nationalspieler den Podcast hören und wieder so auf den Platz gehen und meinen, ja, ein bisschen kügeln und es ist dann schon gut, wie es wird, weil es sind trotzdem gute Spiele zum Teil. Also der Gluck von Red Bull Salzburg, der vorhin ist, der ist ein super Spieler, 19 Jahre, aber ein super Spieler. Der Zahavi heisst er, glaube ich, oder der Rekord Torschütze, weil jetzt eigentlich auch wieder dabei ist. Ich meine, sie sind jetzt ein bisschen länger zusammen, sie haben jetzt noch heute und morgen Zeit zur Vorbereitung. Also es ist ja dort gleich nicht einfach irgendein Gegner. Also die haben gute Spiele drinnen. Es kann ja auch sein, dass die ganze Situation, das ist ja das, was die israelischen Journalisten dir haben gesagt im Gespräch, dass das eben so ein bisschen zusammenschweißt. Also ich glaube schon, als Schweiz muss man trotz allem gewarnt sein. Also es kann durchaus ein gefährlicher Gegner sein.
Ja, da gebe ich dir auch recht, Dominik. Das sehe ich ähnlich. Hast jetzt auch gute Argumente gesagt, warum mit ein paar Tagen mehr Vorbereitung etc. Ich glaube aber, und das ist jetzt eben Emine Yakin, wo die Themen sind, ich glaube, die Schweizer Mannschaft wird das jetzt einfach regeln. Also die werden jetzt das mit dem nötigen Ernst angehen, auf dem schnellstmöglichen Weg sich qualifizieren. Ich glaube, die werden in dem Match liefern und dann ist das Thema beendet. Und ob es dann nachher alles gut ist oder ob es noch ein bisschen unruhig wird, werden wir dann sehen. Aber von dem gehe ich auch aus.
Thomas, du gehst auf Ungarn, gell? In ein Stadion, das auch eine spezielle Geschichte hat.
Ja, das ist ein Dörfli, 50 Kilometer westlich von Budapest. Und da kommt der sympathische ungarische Ministerpräsident Viktor Orban her. Das ist ein Dörfli mit 2000 Einwohnern und hat ein Stadion mit 4000 Plätzen. Und dort spielt die Puskás Akademie, wo jetzt aktuell dritten ist in der ungarischen Meisterschaft, also in der höchsten Liga. Also da wird kann einfach einer sagen, jetzt stellen wir mal ein Fußballstadion dorthin und ich habe ein bisschen Geschichten überflogen und da geht es auch um Korruption offenbar und. Also es ist eigentlich völlig absurd und schräg, dass man so einen Match dort in der Provinz vergibt. Ich meine, man hätte auch in Budapest noch, glaube ich, das ein oder andere Stadion, wo man hätte können shooten. Also ja, sehr, sehr kompliziert, also sehr seltsame Umstände, das Ganze.
Wir auch ungarische Wählerinnen und Wähler stimmfrei gehen, oder? Von der dritten Halbzeit.
Ich habe gesagt, sympathisch.
Aber Stadion kannst du ja auch sonst neu anstellen. Das ist nicht neu, oder? Also Katar hat, glaube ich, auch 2-3 Stadien und ich weiss nicht, ob es auch Korruption gibt dort, aber...
Immerhin nur 4'000 und nicht 40'000.
Ja. Gut, das ist die doppelte Anzahl der Einwohner, oder?
Also, damit haben wir die Stundenmarke locker wieder durchbrochen. Ich danke euch für
mit einer Kritik natürlich. Ich meine, das Spektakel von St. Gallen ist nicht...
Also Thomas.
Nicht gewürdigt worden.
Sie gewinnen daheim wie immer, Thomas. Wie jedes Mal.
Sie gewinnen daheim wie immer. Sie gewinnen wie immer gegen Winterthur.
Sehr schmal seit langer Zeit.
Historisch.
Seit der Erfindung von Winterthur, der erste Sieg von St. Gallen gegen Winterthur. Ja. Ja, und es ist lustig, dass es einem langt mit nur Heimspiel. Zuvorderst mit Schutte in der Super League.
Jetzt haben sie ja noch eine Auswärtssieg drin, oder?
Sie haben eine Auswärtssieg.
Gut, gegen Lausanne Uschi, das ist eigentlich das Heimspiel, oder?
Das stimmt, das ist für jedes Team, das auf Lausanne... Und wir haben natürlich das spektakuläre 2-2 von Yverdon gegen Lausanne haben wir auch nicht gewürdigt. Was ich gut finde, wo man gesagt hat, 90 Minuten Fußball. Die heutige Jugend, weißt du, die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht so lang. Wir können einfach die erste Halbzeit schauen, machen wir alle Goal und dann können wir daheim gehen.
Ich glaube, der einzige Froh ist, dass man das nicht so würdigt, dass St. Gallen gewinnt, du hast Janik Schmid.
Ja, es ist ein überraschender Pass gewesen, sagen wir es mal so.
Es ist überraschend und vor allem ist die Massnahme vom Trainer schon sehr, sehr offensichtlich gewesen nach dem 3-1. Sekunden später wechselte dann der Schmied aus. Also da, ich glaube, da muss der Schmied sich nicht gross fragen, warum bin ich jetzt ausgewechselt worden, weil er hat beim dritten Goal schlecht ausgesehen. Und das ist schon, wenn ich das noch darf, Herr Moderator, sagen, Winterthur ist schon sehr grosszügig unterwegs in dieser Saison. Jetzt haben sie in den letzten 7 Spielen noch einmal gewonnen, aber wieder 18 Gegengoal bekommen. Also, und wenn du nach 14 Spielen 33 Gegengoal hast, also knapp 2,5 pro Spiel, dann musst du vielleicht gleich halt einmal der ein oder andere Gedanken machen, woran das könnte liegen. Ich weiss, der Patrick Rahmen verwehrt sich gegen jegliche Systemdiskussionen, aber man müsste halt schon mal mit diesen Spielern ein bisschen daran arbeiten, die individuellen Aussätze, die die immer wieder haben, sind also schon beunruhigend.
Wir drehen uns ein bisschen im Kreis, aber das ist ja schön, weil das ist ja dann wieder die Frage, haben die Spieler die individuellen Aussetzer, weil sie die einfach jeden Match haben, oder haben sie die, weil sie wie der Schmid plötzlich im Gefield mit dem Ball auftauchen, wo sie sich gar nicht so wohl fühlen? Oder er läuft dort so ins Zentrum und dann denkst du, was machst du jetzt dort genau? Ist das jetzt wirklich die Idee? Und dann denkt er auch, das ist sie, glaube ich, nicht und spielt ihn dann zurück. Wenn wir noch in der Ostschweiz sind, FC Schaffhausen, bester Fußballclub vom Schweizer Profifußball, oder? Thomas, also super Sponsor mit Performance, wo man nicht genau weiß, wo irgendetwas mit Computer, glaubst du? Das ist so wie wir machen etwas mit Medien, die machen irgendetwas mit Computer oder so Bitcoin oder irgendwie so etwas.
Sie tun einfach vermitteln. Sie tun Investments vermitteln, wenn ich das richtig verstanden
genau,
habe.
Genau, es ist auf keinen Fall irgendetwas, wo man müsste sagen, dort nicht investieren. Also wir gehen investitionsfrei gehen beim FC Schaffhausen. jetzt soll der FC Schaffhausen verkauft werden.
Ja.
Also du hast einmal angerufen, Thomas, normalerweise stürzt dann der Trainer, Club, Spieler ab und du hast einmal bei Schaffhausen angerufen und schon wird verkauft.
Schon wird er verkauft? Nein, das ist ja schon länger. Also der Roland Klein, der offizielle Besitzer ist, der hat ja schon länger damit geliebäugelt und jetzt hat er... ein neues Kniegelenk bekommen, jetzt ist ihm vielleicht die Lust noch ein bisschen mehr vergangen. Nein, aber es hat sich schon länger abzeichnet gehabt, dass er hat einfach schon länger wollen verkaufen. Ja, und jetzt hat er offenbar einen Investor gefunden. Ich frage mich jetzt nicht, wer es ist. Er hat auch zwei gefunden, die dann könnten im Tagesgeschäft unterwegs sein. Spannende Personalien eigentlich, Jimmy Berisha, ex-GC und Admir Mehmedi. Jetzt wird er halt Sportchef, statt dass er Spieler ist beim FCZ, wo er eigentlich lieber noch ein bisschen lieber wäre. Ja, Schaffhausen ist ein lustiger Club.
Da kann er ja Sportchef-Spieler werden.
Ja, das hätte es noch nie gegeben, ja.
Und Kubi wird Scout. Kubi hat Türkin Matz, habe ich im Blick gelesen. Und Kubi hat immer recht. Also ich meine, wenn dein Scout immer recht hat, ich meine, was du dort für ein Team zusammenbaust, oder?
Dann müsste der Kubi anfangen, umreisen. Das wäre ja auch etwas Neues.
Ja, da gibt es heute, kann man so...
Weißt du,
das hat der Heiko Vogel beim FCB ja eingeführt, den Internetzugang für Scouts. So, also, jetzt haben wir wirklich uns verschnurrt. Danke vielmals fürs Mitschwätzen, danke vielmals fürs Zuhören. Nächste Woche... ist ein bisschen Termin-Seich. Am Montag, das bringt es überhaupt nicht, oder? Oder bringt es? Nein, weil ich bin dann irgendwie in Bukarest. Die Schweizer shooten am Dienstag. Was machen wir?
Mittwoch.
Wir nehmen am Mittwoch auf. Ich weiß nicht, wenn ich am Mittwoch zurückkomme.
Morgen früh.
Also am Montag, ich glaube am Montag kommen wir nicht. So. Und genau. Dann halt auf die nächste Woche. Und wenn wir dann aufpoppen bei euch, dort wo ihr die Podcasts hören, wir steigen aus zur Ehre vom FC Servette mit dem Alain Servette aus dem Jahr 1977, Claude Selva, Alain Morisot et son orchestre.
Avec leur maillot grenat, du football ils sont les rois.
Allez Servette,
ils n'ont qu'une seule passion, c'est de shooter le ballon.
Allez Servette,
ils n'ont qu'une seule patrie, oui c'est le stade Charmé.
Allez Servette,
ils sont les rois du sport, les plus beaux, les plus forts.
Allez Servette,
ils se battent comme des lions pour devenir les champions.
Allez Servette,
quand leur courage exemplaire fait reculer l'adversaire.
Allez Servette,
sur les chemins de la gloire, ils marchent vers la victoire.
Allez Servette,
ils sont les rois du sport, les plus beaux, les plus forts.
Allez Servette,
chanter tous en cœur pour qu'ils soient toujours vainqueurs.
Allez Servette,
avec moi les supporters, pour Guyon et pour Fitter.
Allez Servette,
Pizzini part à l'attaque, j'y verse des sons, tirez marque.
Allez Servette,
ils sont les rois du sport,